Heute geht es weiter in der Predigtserie über David. Das letzte Mal ging es um König Saul, wie er eine Zeit hatte, in der er Anfälle hatte, in der er Angst hatte, deprimiert war. Und wie er dann David an den Hof geholt hat, sozusagen als seinen Musiktherapeuten. Und diese Geschichte, die gab auch eine Antwort auf die Frage, wie kam David an den Königshof von Saul? Heute kann ich nicht einfach Fortsetzung machen. Die nächste Geschichte, die darauf folgt in der Bibel, im ersten Buch Samuel, die kennt diese Antwort nämlich nicht. Die antwortet nochmal auf die gleiche Frage. Wie kommt David an den Königshof von Saul? Und sie gibt darauf eine andere Antwort. Eine andere Überlieferung zu der gleichen Frage. Also im Blick auf diese Frage einfach nochmal von vorn, die beiden kennen sich noch nicht. Und diese Geschichte setzt ein nicht in der persönlichen Situation von Saul, sondern in einer Situation, die das ganze Land betrifft. Es herrscht Verteidigungsfall. Das Volk der Philister, die waren irgendwann übers Meer gekommen, hatten in der Küstenregion dort 5 Städte erobert, im heutigen Gazastreifen ungefähr. Die Stadt Gaza gehört dazu, zu diesen 5 Städten. Und die Philister versuchen nach und nach das ganze Land zu beherrschen, machen immer wieder Überfälle, Vorstöße, wollen immer mehr. Was sollen die Leute tun, die dort wohnen? Sie bieten alle ihre Männer auf, die sie erreichen können, und versuchen die Philister aufzuhalten. Und jetzt stehen sie sich gegenüber im Terebintental, ungefähr 20 Kilometer von Bethlehem entfernt, westlich von Bethlehem. An einem Berghang stehen die Philister, an einem anderen die Israeliten. 2 sehr ungleiche Armeen. Die Philister haben eine Berufsarmee. Ausgebildete, trainierte Kämpfer, gut bewaffnet. Die Israeliten sind Hirten oder Bauern. Und sie sind mit dem bewaffnet, was sie so für ihren Beruf brauchen. Knüppel, Mistgabeln aus Holz, so in der Art. Die einzigen, die besser bewaffnet sind, sind König Saul und einige seiner Leute. Und nur die wenigsten haben irgendeine militärische Erfahrung oder Ausbildung. Also irgendwie wie so eine Horde aus dem Bauernkrieg, können wir uns das vielleicht vorstellen. Aber sie wollen ihr Land und die Leute darin, ihre Familien, nicht schutzlos preisgeben. Aber im Ernst haben sie eigentlich keine Chance, die Philister aufzuhalten. Das Einzige, was sie in ausreichender Menge haben, ist Angst. Ein eigenartiger Krieg ist das. Jeden Tag stehen sich beide Kriegsparteien in Schlachtreihen auf, nachdem sie gefrühstückt haben wahrscheinlich. Dann stimmen sie ein gewaltiges Kampfgeschrei an. Das machen die Araber heute noch so, wenn sie Krieg führen. Kampfgeschrei, aber der Kampf geht nicht los. Stattdessen kommt ein einzelner Philister nach vorne in den Zwischenraum. Ich lese 1. Samuel 17, Vers 4. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Ein Vorkämpfer. Wörtlich heißt das hebräische Wort ein Mann des Zwischenraums. Einer, der zwischen die zwei Fronten geht. Und dahinter steht erstmal eine ziemlich gute Idee, nämlich die Idee Stellvertreterkampf. Normalerweise kämpft im Krieg Armee gegen Armee, um rauszufinden, welche ist die stärkere und welche kann die anderen dann unterjochen oder ausplündern oder was auch immer. Und dabei gibt es auf beiden Seiten viele Tote und Verletzte. Und die Frage ist, kann man das nicht auch mit weniger Verlusten hinkriegen? Und diese Art des Krieges Stellvertreterkampf antwortet darauf mit Ja. Statt Armee gegen Armee kämpfen nur 2. Jede Armee schickt ihren besten Mann. Die beiden beschimpfen sich zuerst richtig doll in einem Rededuell. Dann kämpfen sie miteinander. Und der verliert, dessen Seite hat verloren und ergibt sich. So ist es gedacht. Und so gibt es statt vieler Toten und Verletzten nur einen. Besser, als wenn alle kämpfen müssen. Das heißt, bei so einem Zweikampf geht es um mehr als um 2 Leute, da geht es ums Ganze. Und diese Art des Kampfes wollen die Philister hier führen. Und der Erzähler beschreibt nun ihren Vorkämpfer namens Goliath aus Gath. Und er beschreibt ihn als eine mörderische Kampfmaschine. Zum einen war er größer als ein Mensch, ca. 2,50 Meter groß. Und dann die Bewaffnung. Bronzehelm, ein Schuppenpanzer von etwa 80 Kilogramm Gewicht, so viel wiegt sonst ein ganzer Mann, mit Klamotten. Dann hat er Beinschienen aus Bronze, sowas wird hier im Alten Testament überhaupt nur hier erwähnt. Auf der Schulter lässig ein Krummschwert und dann die Artillerie, eine mächtige Lanze, von der allein die Spitze 10 Kilo wiegt. Und zwar die neueste Hightech-Waffe. Diese Speerspitze ist aus Eisen. Das wird hier extra verneigt. Das war was ganz Neues. Ein Metall, sagenhaft hart und zäh. Sowas hatten bisher nur die Philister. Es ist der Übergang von der Bronze zur Eisenzeit. Und ein mannshohes Schild, das ist so schwer, dass er dafür einen eigenen Träger hat. Wenn wir uns so eine Beschreibung hören und uns so einen Kämpfer vorstellen, dann wirkt es auf uns exotisch, vielleicht irgendwie romantisch, so ein bisschen nach Museum, so wie in Sandalenfilm. Aber die Israeliten haben das ganz anders empfunden, auf die hat das ganz anders gewirkt. Zu Zeiten, wo überhaupt Metall teuer war und selten, ein normaler Mensch, der hatte wahrscheinlich nicht einen einzigen Gegenstand aus Metall. Da wirkt so jemand als Feind extrem erschreckend. Ein ausgebildeter Kämpfer, hochgerüstet, mit Hightech-Waffen. Und praktisch absolut geschützt, überall, wo man eine schwache Stelle finden könnte, einzeln die Beine und dann fällt überall Metall davor. Da kommen sie mit ihren Holzwaffen nicht dagegen an, waffendicht verblankt. Gegen so einen zu kämpfen, das ist ungefähr so, wie wenn man einen schönen Knüppel hat und damit gegen einen Panzer kämpft. Da kann man Krach machen und so, aber das juckt ihn überhaupt nicht. Und schon die bloße Erscheinung lässt die Bauern und Hirten auf der anderen Seite, lässt denen das Herz in die Hosen rutschen. Und der fordert nun zum Zweikampf auf. Zu einem Zweikampf, bei dem es ums Ganze geht. Vers 8. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Stellvertreterkampf. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Keiner traut sich. Wie sollten sie auch? Mit dem konnte es wirklich keiner von ihnen aufnehmen. Nicht einmal König Saul. Selbst wenn einer stark genug gewesen wäre, der war mit seiner Rüstung so vollständig geschützt, konnte man nirgends rankommen. Das wäre blanker Selbstmord. Und so gießt er seinen Spott aus über die Armee von Saul, nennt sie Feiglinge und Memmen und Waschlappen und sie müssen sich das gefallen lassen. Er spielt mit ihnen das Spiel, das die Großen so gern mit den Kleinen spielen. Er kostet ihre Demütigung aus und weidet sich an ihrer Angst. Goliath wirkt. Vers 11. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Niedergeschlagen, ohne einen Schlag, ohne Kampf, nur durch das, was sie sehen und hören. Völlig gelähmt vor Angst. Das ist die Situation und sie scheinen völlig aussichtslos. Wenn wir an uns denken, von uns ist vermutlich niemand von einer metallgepanzerten Kampfmaschine bedroht. Aber das, was die Israeliten da erleben, ist in manchen Situationen so weit weg vielleicht doch nicht. Dass jemand ein riesengroßes Problem erlebt, was immer näher kommt, das kennen manche. Und keine Stelle ist zu finden, wo man irgendwie dazwischen könnte. Keine Ahnung, wie man das aufhalten könnte. Und es kommt immer näher, kündigt sich vielleicht lautstark an. Und dann stehen wir da und starren fasziniert auf das, was da kommt und sind wie gelähmt. Und können nichts machen. Und vielleicht mit einem ähnlichen Ergebnis wie hier. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Entmutigung. Mut und Entmutigung, das ist die Linie, die ich in dieser Geschichte, auf die ich da unsere Aufmerksamkeit richten möchte. Und diese Schilderung, sie fängt an mit vollständiger Entmutigung. Fast. Nicht ganz. Immerhin sind die Israeliten noch hier und sie sind nicht geflüchtet. Immerhin stellen sie sich noch jeden Tag in Schlachtreihen auf und machen ein bisschen Geschrei. So eine hilflose Geste wie Singen im Wald. Zum Kampf kommt es nicht. Aber immerhin noch ein Symbol, dass sie hier sind, eigentlich um zu kämpfen. Sie wollen ja, dass sie weiterleben können im Land mit ihren Familien. Also noch keine totale Entmutigung, aber doch nah dran, nah am Tiefpunkt. Das ist alles, was die Israeliten im Terebintental sehen und spüren. Mehr gibt es im Moment für sie nicht. Das ist ihre Wirklichkeit. Und hier am Tiefpunkt der Entmutigung schwenkt der Erzähler plötzlich aus, richtet seine Kamera auf eine neue Person und fängt ganz klein eine Gegengeschichte an. Vers 12. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Die 3 ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und David war der Jüngste. Der fängt plötzlich an, mitten im Land jemanden vorzustellen. 20 Kilometer weg. Da gibt es einen, der heißt David, sagt er. Zu jung, um zu einem Kämpfen mitzukommen. Aber es gibt doch eine Verbindung dorthin zum Terebintental. Das sind seine 3 älteren Brüder. Die sind mit dort. Die sind damit eingezogen worden. Und Davids verantwortungsvolle Aufgabe ist es inzwischen, die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und nachdem der Erzähler David so kurz vorgestellt hat, macht er nochmal einen Schwenk zurück ins Terebintental, zum Kriegsfeld. Vers 16. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, 40 Tage lang. Während er hier schön von David erzählt, passiert dort das. Wieder diese Situation der tiefen Entmutigung mit einem neuen Detail. Das war also nicht nur eine einmalige Sache, dass der dann nach vorne kommt. Der Terminator aus Gat macht das täglich. Wirft sich in seinen Kampfanzug, kommt zwischen die Fronten, fordert zum Zweikampf. Niemand kommt und er verhöhnt seine Gegner. Er nutzt die Macht der Gewohnheit. Fortlaufende psychische Zerrüttung der Gegner, Tag für Tag ein bisschen tiefer. Und die Israeliten lassen das mit sich geschehen. Sie setzen dem nichts entgegen. Sie haben dem nichts entgegenzusetzen, denken sie jedenfalls. Dann ist der Erzähler wieder in Bethlehem bei der Familie von David. Vers 17, Isai aber sagte zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Eva geröstete Körner, 40 Kilo, also Sack voll geröstete Körner, und diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Stück Weichkäse bring dem Hauptmann und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht. Und bring ein Pfand von ihnen mit. Lebensmittel für die Brüder, bessere Lebensmittel für die Vorgesetzten, das war vielleicht auch gut für die Brüder. Das war ja auch keine durchorganisierte Armee. Das Essen lief mit Selbstversorgung. Da mussten die Familien ran. Und wer nichts gebracht hat, hat nichts gekriegt. Also das war seine Aufgabe, Lebensmittel hinbringen, Nachrichten zurückbringen, wie es den Brüdern geht. Ein Lebenszeichen soll er mitbringen, soll sich nicht abspeisen lassen mit Versicherungen aus zweiter Hand. Und so übergibt David seine Schafe einem Hüter und läuft aus Bethlehem los, 20 Kilometer Richtung Westen. Er kommt an beim Tross und erlebt von Weitem mit, wie gerade das tägliche hilflose Ritual dort beginnt. Die beiden Armeen stellen sich wieder auf in Schlachtreihen, stimmen ihr Kampfgeschrei an, wenn schon nicht kämpfen, dann wenigstens ordentlich Krach machen. Und David ist fasziniert, für den ist das ein Abenteuer. Er hat ja noch nicht so viele Computerspiele gespielt bei seinen Schafen. Der lässt sein Gepäck zurück und läuft mit an die Front und dann sucht er seine Brüder und tut, was er sollte, fragt, wie es ihnen geht und während sie so Artigkeiten austauschen, kommt wie jeden Tag die Kampfmaschine Goliath und lässt seine üblichen Sprüche ab. Für David ist das was ganz Neues. Und neu ist für ihn auch die Reaktion der eigenen Leute. Die erlebt er auch zum ersten Mal. Vers 24. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Inzwischen gibt es was Neues. Eine Meldung macht die Runde, Vers 25. Und die Männer von Israel sagten: Habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen. Und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Wieder so ein hilfloser Versuch. Eine Belohnung wird ausgesetzt. Die kann sich durchaus sehen lassen. Schwiegersohn des Königs werden, die ganze Sippe wird für immer von Steuern und Abgaben befreit. Das ist schon was. Aber andererseits, dass sich kein Gegner für Goliath findet, das liegt doch nicht daran, dass der Lohn dafür zu gering war. Die Männer sind doch hier, um ihre Familien zu schützen, ihr Hab und Gut, ihre Lebensgrundlage. Nicht um sich irgendwas zu verdienen. Die brauchen doch keinen zusätzlichen Gimmick, um motiviert zu werden. Und was hilft noch steuerfrei, wenn man tot ist? Da zahlt man sowieso keine Steuern mehr. Aber der kleine David, der ist plötzlich sehr interessiert. Und er fragt herum: Was war das nochmal? Was soll der alles kriegen, der den Champion der Philister besiegt? Und überhaupt, sagt David, was nimmt sich dieser Philister eigentlich heraus? Vers 26. Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? So fragt David, völlig erstaunt. Da ist plötzlich einer da, der hat sich noch nicht an diese fortgesetzte Entmutigung gewöhnt. Für den ist es noch nicht normal. Der hat sich damit noch nicht abgefunden, hat noch nicht aufgegeben. Er hört, was der Philister von sich gibt und ist ehrlich empört. Er sagt, was ist das für einer? Das sind hier die Leute des lebendigen Gottes, die der verhöhnt. Wie kann sowas sein? Und da klingt ja auch noch was anderes mit. Da klingt auch so ein bisschen mit, wer seid denn ihr, dass ihr das immer so durchgehen lasst? Dass ihr euch das so ruhig anhört, als wäre das das Normalste von der Welt. Zugegeben, das ist ziemlich naiv. Vielleicht auch ein bisschen einfältig, was der kleine David da so daherredet. Und doch fällt es auf, und doch ist es in diesen Zeiten etwas Besonderes. Da ist einer, der das nicht einfach so hinnimmt. Da ist einer, der Einzige im ganzen Terebinthental, der nicht vor Angst gelähmt ist und der sich schämt für sein Volk, dass das jeden Tag so geschehen lässt. Und der erkennt, hier ist auch unser Glaube getroffen, hier ist auch unser Gott getroffen. Und der noch spricht vom lebendigen Gott. Wenn der dabei ist, wenn der lebendige Gott mit drin ist im Bild, sieht es dann nicht anders aus? Und dann will David das nochmal hören. Was kriegt nochmal der, der den Superphilister erschlägt? Sagt's noch einmal, es klingt so schön. David ist eifrig. Die Männer sprechen gern mit ihm, ist er niedlich. Aber dann gibt's Gegenwind. Seinem Bruder, dem geht das ungeheuer auf die Nerven. Und er putzt den Jüngsten runter. Vers 28, und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Dabei gibt es ja gar keinen Kampf. Das sind nun ziemlich ungerechte Unterstellungen. David hat bei seinen Schafen sehr wohl für Vertretung gesorgt. Und er ist gekommen, um seinen Brüdern Lebensmittel zu bringen. Wahrscheinlich hat Eliab gerade noch gekaut. Und wenn er einmal hier ist und sich die Sache anschaut, was soll daran denn Böses sein? Andererseits ist es aber auch verständlich. Natürlich sind die älteren Brüder gestärkter, geübter, haben schon etwas Kampferfahrung. Und nun sind sie hier in der Situation, in der Bedrohung, wo das alles überhaupt nichts hilft, wo dieser Vorsprung bedeutungslos ist. Da sind sie genauso hilflos wie der kleine Hütejunge vom Dorf. Und wenn so einer dann kommt und ihnen ihre Hilflosigkeit unter die Nase reibt und den Empörten mimt, das ist auch nicht so leicht zu verknusen. Also kriegt er Feuer, geh wieder zu Papa, kleiner David. Aber David, der kann auch zickig sein und er lässt seinen ältesten Bruder auflaufen. Vers 29, und David antwortete, was habe ich denn getan? Ich habe ja nur gefragt. Und dann geht es weiter, und er wandte sich von ihm ab, einem anderen zu, und wiederholte die Frage. Und das Volk gab ihm dieselbe Antwort wie vorher. Und Eliab hinter ihm hat wahrscheinlich noch mehr gekocht. Die Geschichte fällt auf und zieht weitere Kreise, sodass sich schließlich sogar König Saul dafür interessiert. Aber an der Stelle klinke ich mich heute erstmal aus der Geschichte. In 14 Tagen geht es dann damit weiter. Dann erfahrt ihr, wie es ausgeht. Nicht zwischendrin nachlesen, sonst ist die Spannung weg. Für heute ist es eine Geschichte, eine Sache, die ich herausheben möchte. Die Israeliten im Terebintental, die sehen nur ihr Riesenproblem. Die sehen, dass man da nicht rankommt. Bronzeschiene, Bronzehelm, Schuppenpanzer, alles zu. Und sie verlieren allen Mut. Das ist ihre Wirklichkeit und sie halten es für ihre ganze Wirklichkeit. Wir sind Realisten, sagen sie wahrscheinlich von sich. Allenfalls tägliche Kampfschreie sind drin, kämpfen lieber nicht. So kann es uns auch gehen, dass jemand ein Riesenproblem hat, das immer näher kommt, wo man nirgends dazwischen kommt, alles hermetisch abgeschottet. Das ist die Wirklichkeit, wir sind Realisten. Allenfalls gelegentlich etwas Krach machen ist drin, mehr lieber nicht. Aber das, was die Israeliten im Terebintental da sehen, das ist nicht die ganze Wirklichkeit. Während sie am Tiefpunkt ihrer Entmutigung sind, fängt Gott eine Gegengeschichte an. 20 Kilometer weiter fängt Gott eine Gegengeschichte an, in Bethlehem. Das können sie erstmal von dort aus überhaupt nicht sehen. Und als Gottes Gegengeschichte mit David dann näher kommt, ist sie erstmal überhaupt nicht beeindruckend. Sie ist naiv und unbedarft, kommt sie daher. Aber aus diesem fast peinlichen Anfang wird sich die Situation grundlegend verändern. Das gehört auch mit zu ihrer Wirklichkeit, das sehen sie nur noch nicht. Und was sie auch nicht auf ihrem Schirm haben, ist der lebendige Gott. Damit sieht die Balance auch anders aus. Und David hat diesen Blick. Und deshalb schließt er sich der allgemeinen Entmutigung nicht an. Und er fällt auf mit seiner Zuversicht. So dass die einen vielleicht anfangen, Hoffnung zu schöpfen. Und die anderen sind davon genervt. Das möchte ich uns heute mitgeben. Auch dort, wo wir nur noch entmutigt sind, weil wir nichts anderes sehen, weil wir nichts sehen, was dazu Anlass geben würde, nicht entmutigt zu sein. Auch dort gilt, Gott schreibt Gegengeschichten. Gott fängt Gegengeschichten an. Die fangen klein an und unscheinbar, aber darin ist oft der Keim von etwas ganz Neuem. Und deshalb ist es nie realistisch, ganz entmutigt zu sein. Nicht, wenn wir unseren lebendigen Gott mit in den Blick nehmen. Und die Gegengeschichten, die er anfängt, die wir am Anfang vielleicht gar nicht sehen. Das ist schön ausgedrückt in einem Gedichtanfang von Friedrich Hölderlin. Das Gedicht heißt Patmos und das geht so los. Erscheint jetzt gleich das Zitat. Nah ist und schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Vielleicht noch nicht sichtbar oder ziemlich unscheinbar, sodass es von vielen nicht erkannt wird oder nicht ernst genommen wird. Aber es wächst, es wird größer. Und das hat mit Gott zu tun. Der ist nicht weit weg in solchen Situationen. Nah ist der Gott, wenn auch schwer zu fassen, wenn auch vielleicht nicht leicht zu sehen. Und ich möchte die Geschichte von Israel und Goliath als Einladung nehmen, diese weitere Perspektive einzunehmen, in solchen Situationen und überhaupt. Realistisch zu sein, aber ganz realistisch zu sein, die ganze Wirklichkeit in den Blick zu nehmen. Die Wirklichkeit mit Gott, mit dem lebendigen Gott, der zwar schwer zu fassen ist, aber nah. Und mit seiner Gegengeschichte, die schon angefangen hat, auch wenn wir sie noch nicht erkennen. Amen.